50 Jahre Olympische Winterspiele 1976.
Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge der Podcast-Sendung 50 Jahre Olympische Winterspiele 1976. Unser heutiger Gesprächspartner ist Toni Inauer. Der damals erst 17-jährige Skispringer spricht mit uns über seine Erinnerungen an die Olympischen Spiele in Innsbruck und vor allem darüber, wie er als junger Sportler damit umging, statt einer Gold- unter Anführungszeichen nur eine Silbermedaille gewonnen zu haben. Nach einer kurzen Einspielung geht's auch schon direkt zur Folge.
Lieber Herr Inauer, danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben und heute mit uns über Ihre Erinnerungen an die Olympischen Winterspiele 1976 zu sprechen.
Sehr gerne. Danke für die Einladung.
Gerne. Ich würde eine Frage stellen zu Beginn, die ich gern allen Sportlerinnen stellen möchte und werde, ist, was ist denn das Erste, wenn Sie zurückdenken an die Olympischen Spiele 1976 in Innsbruck, was Ihnen sozusagen am prägnantesten sofort wieder in den Vordergrund im Gedächtnis kommt?
Das Erste ist immer das, was da liegt. Da liegen gerade die Bücher. Und das erste Bild war, was ich im Buch gesehen habe, war vom Karl Schnabel ein Sprung. Und natürlich ist es diese, eigentlich der Abschluss ist bei mir das Erste, was mir einfällt. Das ist eine verkehrte Welt des Skispringens. Das Erste ist der Schlussbewerb am Berg Isel, wo wir da gesprungen sind.
Dann würde ich aber in dem Fall jetzt doch ein bisschen chronologisch jetzt für den Rest sozusagen abgehen. Die Spiele finden in Innsbruck statt. Es ist ja für Sie quasi fast ein Heimspiel, wenn ich es so sagen darf. Also wer den Lebenslauf nicht kennt, in Stams die Skischule.
Ich war im Skigymnasium.
Im Skigymnasium. Stams, ja. Und sind zwar gebürtiger Vorarlberger, das ist auch in Ordnung, aber natürlich sehr stark in Tirol verwurzelt auch.
Absolut.
Ist das für Sie, wenn wir Sie gehört haben, dass die Spiele wieder in Innsbruck stattfinden, bietet es gewisse oder motiviert es umso mehr, erstens mal daran teilzunehmen, im Idealfall natürlich dann auch positiv teilzunehmen, im Sinne von wirklich auch Medaillen zu machen. Und wann können Sie sich noch erinnern, wann Sie das erste Mal davon mitbekommen haben, dass Sie wieder da in Innsbruck stattfinden?
Ich weiß gar nicht, wann das genau entschieden worden ist, dass Denver war der ursprüngliche Ausrichter, denn die Amerikaner haben dann den Ladenhüter Olympischen Spiele zurückgegeben, weil kein Geld zu verdienen war. Und ich schätze, dass das ein paar Jahre vorher war. Und da war ich noch so jung, ich war ja in Innsbruck bei den Olympischen Spielen erst 17, dass ich, als diese Entscheidung ruchbar geworden ist, eigentlich gar nicht damit gerechnet habe, dass ich dabei sein werde. Vermutlich war ich erst 14 und da habe ich noch nicht mit Olympischen Spielen gerechnet in der kurzen Zeit, ja.
Weil Sie eben gerade das Alter angesprochen haben, Sie waren davor ja auch länger als Skifahrer, ja, oder trainiert als Skifahrer und dann ja erst, sage ich mal, ich glaube 5 Jahre davor war es, wenn ich es jetzt recht im Kopf habe, wo Sie dann ja auf Skisprung gewechselt haben, ist gerade nur so für mich auch zum Verständnis, ist die Entscheidung dann von selber kommen eigentlich oder ist die von außen kommen?
Skispringen hat mich immer fasziniert, aber es gab zwar eine Sprungschanze in Bezau, aber keinen funktionierenden Club. Und es hat eben Skifahrer gegeben und die haben mich mitgenommen. Und da bin ich auch im Landeskader gewesen, 2 Jahre lang im Vorarlberger Skiverband. Und zufällig haben dann doch ein paar Klassenkollegen sich mit Skispringen beschäftigt. Und schon am Anfang ganz interessante Erfolge auf Landesebene gemacht und da habe ich das Gefühl gehabt, das kann ich mindestens so gut, weil ich das ja vom freien Skifahren gekannt habe und bin dann, ja, es wäre jetzt eine längere Geschichte, auf alle Fälle bin ich nicht nominiert worden als Jahrgangsjüngerer für eine österreichische Meisterschaft im Skifahren und habe das freie Wochenende genützt, wutentbrannt zum Skispringen zu fahren und bin dort Landesmeister auf Anhieb im Skispringen mit 2-mal Schanzenrekord und in der nächsthöheren Jugendklasse auch noch geworden auf der größeren Schanze und alles noch mit Alpinski, mit Strolz-Skischuhe und Tirolia-Fersenautomatikbindung. Es war ein komischer, außergewöhnlicher Einstieg, aber schon sehr faszinierend für mich, was gefunden zu haben, das ich auf Anhieb sehr gut konnte und gar nicht gewusst habe, warum eigentlich, ja.
Und vor allem die sportliche Leistung dann immer als noch sehr junger Springer, die Vier-Schanzentournee war ja gerade davor, quasi vor den Olympischen Spielen, 75, 76, da haben sie auch schon 3 Springen gewonnen, außer in Innsbruck, wo es ja, glaube ich, wetterbedingt Probleme gegeben hat. War das schon irgendwie auch dann so ein Vorlauf, so eine Aufwärmrunde oder ein Vortraining sozusagen auch für die Spiele dann? Weil es ja doch dann die, also zumindest in Innsbruck dieselbe Schanze ist, Seefeld war ja nicht dabei natürlich auch.
Genau, die hat noch ein bisschen anders ausgeschaut damals, die Schanze, und war die schwierigste Schanze der ganzen Vier-Schanzentournee. Auch von den Windbedingungen her, das war auch bei dieser besagten Vier-Schanzentournee so, wo ich als junger Bursch wirklich 3 Springen mit Schanzenrekord gewonnen habe und wahrscheinlich mit Abstand der stärkste Springer dieser Saison war. Aber in Innsbruck hat mir regelrecht meine Nerven, einerseits, weil ich mich vorher schon so aufgeregt habe über den Föhn und das fehlende Windnetz, und es gab ja keine Windkompensation, eine rechnerische wie heutzutage. Und es kam, wie es kommen musste. Ich war nach dem ersten Durchgang 76. glaube ich, weil ich im Vorbau gesprungen bin mit mehrfachem Abrudern gerade auf die Füße. Und dann war so der Blickwinkel und Perspektive Innsbruck, habe ich mir dann so im Kopf ausgemalt, da könnte das Quartett dann voll machen. Dann hätte ich eigentlich, wenn ich dort gewinnen würde, hätte ich alle 4 in einer Saison gewonnen. Es kam aber anders.
Leider anders, ja. Ich glaube, es ist ja der erste Durchgang, der in Innsbruck ja sogar wiederholt worden. Da habe ich das richtig gelesen.
Aber das weiß ich gar nicht. Damals sind viele Durchgänge immer wieder wiederholt worden, ja, weil das Reglement ein Verkürzen und Weiterfahren mit rechnerischem Abzug nicht möglich gemacht hat. Und ich weiß nur, dass ich nach dem ersten Durchgang mit einem ziemlichen Vorsprung in Führung war. Ja.
Gehen wir vielleicht wirklich jetzt zu den Spielen, oder zum Vorfeld der Spiele. Waren Sie in Innsbruck einquartiert in einem Hotel?
Nein, es gab ja ein olympisches Dorf in Innsbruck. Auch dort waren wir nicht. Unser Trainer, der Baldo Breimel, hat gesagt, wir gehen weg von dem ganzen Rummel. Und wir haben uns in Seefeld, wo ja die zweite olympische Sportstätte für uns Skispringer, die Olympiaschanze, nach wie vor steht. Dort waren wir im Hotel Marte, hieß das, waren wir einquartiert. Und haben dort oben privatisiert. Was wir nicht wussten, auch vom österreichischen Geheimdienst bewacht, weil es Terrordrohungen gegeben hat zu der Zeit.
Ja. Zu dem will ich dann so, ja, okay. Da komme ich dann nochmal separat drauf. Ja,
was mir alles einfällt.
Weil das Thema ist immer eh ganz spannend, auch dann Thema Sicherheit. Mhm. Das heißt aber, die komplette Skispringermannschaft war oben einquartiert,
oder? Es waren alle Skispringer oben einquartiert, ja, genau, mit Betreuer und so weiter. Ja. Nur die Österreicher, ja, das war das erste quasi Privatquartier mit Willi Dungl, auch heute eine Größe noch, der war unser Masseur und 1000 Sasser kocht hat er und für alles eigentlich zuständig. Ja. Mhm.
Wie war denn die Stimmung oben im Hotel, im Trainerteam, mit den Kollegen? Hat man schon sehr darauf hingefiebert, dass jetzt dann die Spiele starten? Und dass die Springen starten, weil Seefeld war ja der erste, also relativ am Anfang, und Innsbruck ja dann erst gegen Ende.
Genau.
Ist man sehr nervös gewesen vor den Springen?
Ja, also wie gesagt, ich war doch sehr, sehr jung und war Favorit, weil ich da bei der Vier-Schanzentournee so dominieren habe können. Und wir haben ja damals keine Medien Sprecher gehabt, der das alles koordiniert hätte. Muss ich das vorstellen, es ist zugegangen, halt unkontrolliert, und die Journalisten sind da auftaucht und der Trainer hat versucht, wieder sie wegzuschicken. Und es war alles in dieser Aufbruchszeit. Skispringen ist explodiert vom Bekanntheitsgrad her. Das Interesse war riesengroß. Die Strukturen dafür waren überhaupt nicht vorhanden. Wir waren ein bisschen Beiwagerl im österreichischen Skiverband, da wurde erst später dann wahrgenommen, dass man den Sport wirklich besser betreuen muss, so ähnlich wie im Alpinbereich, wo man das schon eher gewöhnt war. Und wir sind halt, eigentlich sind wir geschwommen und sind durch Olympische Spiele im eigenen Land, wo das Ganze ja noch x-fach verschärft ist, weil das Interesse viel, viel größer ist. Und Und dann ist noch dazu gekommen, dass mein Bruder dann unmittelbar vor den, bevor es in Seefeld losgegangen ist, noch an Gelbsucht erkrankt ist und man überlegt hat, ob man mich nicht wegen in Quarantäne schicken muss und den ersten Bewerb streichen muss. Also es hat Stress gegeben von A bis Z. Eine Verkühlung habe ich noch gehabt, eine Spritzen habe ich auch noch gekriegt, dass ich dann bei einem Training, glaube ich, auslassen musste, weil ich beim Telemark immer auf einer Seite einknickt bin, wegen der Spritzen. Also es ist eigentlich eine wilde Zeit gewesen.
Weil Sie gerade die mediale Präsenz angesprochen haben von den Journalisten, als noch junger Mann mit 17 Jahren, und ich glaube, die Spiele 76 waren doch um einiges medienpräsenter als vielleicht die Spiele 64. Der Rummel, wie geht man denn damit um? Immer Zeitungsreporter aus ja aller Welt sind ja dann da. Vor allem dann nachher den Geglückten dann bewerben, ja.
Ja, das Blöde war, dass das für mich ja auch neu war. Ich habe ja keine Erfahrung gehabt als populärere Persönlichkeit. Gut, ich bin schon ein, zwei Jahre ganz gut gesprungen und auffällig geworden, aber damit habe ich auch nicht gerechnet, was Olympische Spiele dann noch einmal mit uns allen machen und wie das in Fokus der gesamten Gesellschaft rückt und dass wir plötzlich halt überall erkannt werden und dass das, dass ich die Routine dafür und damit umzugehen nicht gehabt habe. Und unser Team hat das eigentlich, hat natürlich auch noch keine Strukturen entwickelt, wie wir heutzutage einfach auch die Sportler natürlich schützen davor. Und es schaut halt dann bei Gisel, wenn er springen ist, ganz anders aus. Nicht? Die kommen nie in Kontakt, wenn sie nicht wollen, mit den Zuschauern. Während wir sind durch damals, wie man ja mittlerweile weiß, ein bisschen mehr Zuschauer als wir heutzutage, sind wir mit den Ski am Buckel durch alle durch aufgespaziert. Und jeder hat auf die Schulter klopfen können. Und das ist einfach kaum zu bewältigen. Ja.
Glaubt man vor allem heutzutage, also wenn man halt das Menschen oder auch Sportler, denke ich mal, sagt, aber ich glaube, die würden sich denken, wie geht das? Weil allein vom Sicherheitskonzept immer, das wäre ja eigentlich, ja.
Ja, also aus Sicht des Sicherheitskonzeptes war schon interessant,
ja. Um anzuschauen. Ich hätte auch gelesen im Vorfeld bei der Recherche, dass es wohl bei der Eröffnungsfeier, zu der möchte ich auch noch kurz kommen, dass es, oder machen wir zuerst die Eröffnungsfeier. Bei der Eröffnungsfeier waren Sie, schätze ich mal, natürlich dabei.
Nein, da war ich nicht dabei. Da waren wir eh schon, wie soll ich sagen, war Breimel und Dungel, die gesagt haben, es müssen nicht alle hingehen, ein paar gehen, die springen und die Favoriten sind, die lassen wir zu Hause. Es wird zwar das Publikum ein bisschen jammern, aber sie haben auch recht gehabt, weil man steht sich die Füße im Bauch und weiß nicht, wann man fertig wird. Und ich weiß noch von denen, die unten waren, dass man ewig lang auf irgendeinen Politiker aus Wien gewartet hat, glaube ich. Und das haben sie uns Gott sei Dank erspart.
Aber die offizielle Ausrüstung haben wir auch schon gekriegt, diesen güldenen Anzug.
Ja, der hängt mittlerweile in einem neu gegründeten Museum in Wien nach einer unglaublichen Odyssee. Ich habe den Anzug nämlich am Ende der Saison in Amerika für $1,000 verkauft. Mhm. War ein Riesenpreis damals. Und auf Umwegen, und zwar vor 4-5 Jahren, ruft mich plötzlich ein Mensch an und sagt, er hat meinen Wärmeanzug, den goldenen, ob ihn wieder haben will. Sage ich, das glaube ich nicht, der muss in Amerika sein. Ja. Nein, der ist nicht in Amerika, sondern er war drüben Schauspieler und da hat er statt Gage, haben sie ihm den Anzug geschenkt. Dann sage ich, da müsste ein Autogramm draufstehen. Das steht am Kragen, ist meine Unterschrift. Ich kann ihn wieder haben oder er kommt in ein Museum und hat gerade das, ein neues Museum der Republik in Wien gegründet.
Im Haus der Geschichte?
Haus der Geschichte, ja. Die haben mich gerade zufällig angerufen, ob ich noch was habe, und ich habe nicht mehr viel gehabt. Und dann kam das, dann habe ich gesagt, du könntest den goldenen Anzug reinhängen, wenn du willst. Und den haben wir mordsfreudig gehabt, mit Kappel, mit allem.
Ja. Ja. Das heißt, Sie waren nicht bei der Eröffnungsfeier dabei, dann hat sich das Thema eh erledigt. Also, weil ich habe nämlich gelesen, dass in der Zeitung, es hätte Tumulte gegeben bei der Eröffnungsfeier. Mir wäre da nichts davon bekannt gewesen. Hätte man zumindest, ich weiß nicht, hätten Sie was mitgekriegt,
dass es da... Nein, ich habe nichts erinnerlich, ja.
Der erste Wettbewerb war auf der Normalschanze in Seefeld. Der Wettbewerb ist für Sie ja wahrscheinlich nicht wie geplant ausgegangen. Würde jetzt einmal ganz...
Richtig, ja. Man plant ja, keine Skispringer kann man überhaupt nichts planen, aber nicht wunschgemäß,
nicht wunschgemäß.
Das ist sicher so. Und glaube ich, bin Siebter geworden. Gewonnen hat der Hans-Georg Aschenbach vor Danneberg und Karl Schnabel. Ja.
Ist Seefeld die Schanze auch sehr oder noch recht unbekannt für Sie gewesen? Nicht so, ist Ihnen nicht so gelegen?
Nein, eigentlich bin ich da sehr gern gesprungen auf der Schanze, aber ich war zeitlebens ein Springer, der, wenn Rückenwind war, dann habe ich mir ein bisschen schwerer getan und dann war genau an dem Tag ziemlich starker Rückenwind und dann habe ich schon gewusst, das wird jetzt schwierig für mich. Gründe könnte man jetzt technisch erwähnen, hängt mit dem Sprunggelenk, Winkel und so weiter alles zusammen. Jedenfalls haben uns da die DDR-Sportler ziemlich abrasiert. Die haben auch bessere Anzüge entwickelt gehabt, speziell dafür. Wir haben mehr für schnellere Geschwindigkeit, was sich Bergisel dann bewährt hat, Anzug gehabt. Und Karl Schnabel hat noch durch seinen starken Absprung noch eine Medaille gemacht. In Erinnerung ist mir noch, dass der Bubi Bradl, das war damals eine Skisprunglegende, der erste Österreicher, der über 100 Meter weit gesprungen ist. Der war bekannt für seine markanten Auftritte und der kam unmittelbar nach dem Springen, wir waren gerade noch beim Zusammenpacken und alles, da hat die Kronenzeitung schon eine Sondernummer austeilt, paketweise dort oben unter den Zuschauern und da ist oben gestanden auf der Titelseite nur Bronze. Und der Bubi als richtiger, soll ich sagen, Anhänger des österreichischen Skispringens und Verteidiger hat sich gleich zwei so Bachteln gekauft und hat sie dort öffentlich anzündet. Er hat gesagt, sorry, das ist ja nur Bronze, wir haben immerhin eine Medaille gewonnen. Ja,
wirklich. Also, aber ich glaube, die Presse ist immer am kritischsten, oder? Man sieht das ja bei anderen. Also ich finde immer, gerade in Deutschland, auch beim Fußball, ich glaube, es gibt keinen größeren Feind der deutschen Nationalmannschaft wie die deutsche Presse.
Ja, also es ist klar, die Medien leben natürlich und auch damals schon, das darf man nicht unterschätzen, so schlau waren es damals schon, dass Emotionen verkaufen und dass man das natürlich vorher aufgeschaukelt hat, dass wir jetzt da alles gewinnen sollten, dass das sehr schwer sein wird, haben wir zumindest gewusst. Und wenn es dann nicht eintritt, dann muss man wieder eine Tragödie daraus machen und klarerweise wurde das gemacht, ja.
Kommen wir mal sozusagen zum Hauptbewerb, dem Springen am Bergisel, was ja gerade, wie gesagt, ein paar Monate vorher ja nicht glücklich ausgegangen ist. War das auch ein bisschen eine Motivation, dann einen besseren Sprung dann zusätzlich noch für Olympia hinzulegen?
Das Einzige, was ich gehofft habe, dass das kein Wind ist, dass es halbwegs stabil sein wird. Und dann waren wir noch gute 10 Tage Olympische Spiele und waren wir schon vom Nervenkostüm her, also auch gerade ich war ja in Seefeld, bin noch nicht so in Schwung gekommen, diese berühmte Form, von der man redet, dass es dann leicht von der Hand geht, aber dann gemerkt, dann bei Giesel im letzten Training und so weiter, jetzt fängt es an zu laufen, das Material stimmt und jetzt habe ich wirklich Chancen, dass ich da ganz vorne mitmischen werde und war dann auch guter Dinge, dass es mir gelingen könnte und dass man ein bisschen Glück braucht, war mir damals schon klar. Ja. Aber es war jetzt nicht eine Revanche, sondern das war für Schanzentournee, das war ein Einzelereignis, auf das ich versucht habe, mich zu konzentrieren und Olympische Spiele an sich haben genug Bedeutung, dass ich nicht nur zusätzliches Auflaufen
zusätzliche Motivation brauche. Jetzt war es natürlich so, im ersten Durchgang in Innsbruck war Zwischenplatzierung Nummer 1. Im zweiten, Sie haben es eh schon vorher kurz dann erwähnt, ist der Karl Schnabel ja dann noch sozusagen vorgesprungen auf den ersten Platz. Das ist im ersten Moment natürlich schon weh, auch wenn es der Teamkollege ist.
Ja, vielleicht nur dazu, dass ich wirklich auch auf diese Führungsrolle nach dem ersten Durchgang, obwohl ich das von der Tournee gekannt habe, aber in der Bedeutungsträchtigkeit war ich eigentlich nicht darauf vorbereitet. Und das hat mich schon ein bisschen übermannt. Das hat auch mit den vielen Zuschauern und wir haben ja damals auch in einem Zelt, wo man alles gehört hat, nur da oben uns provisorisch versucht abzuschoten. Und die Trainer waren auch ein bisschen überfordert mit der Situation, dass es jetzt was werden könnte mit dem Olympiasieg, mit dem ersten für einen Österreicher. Und die Luft hat richtig geflirrt. Und mir war das eigentlich zu viel. Ich habe dann einfach gemerkt, dass mir ein bisschen der Fokus davon rennt und ich eigentlich nur noch an die Medaille und an die Folgewirkungen gedacht habe und dabei eigentlich, und das habe ich später erst richtig aufarbeiten können, so die Lust, vergessen habe, die Lust auf einen nächsten Sprung aufzubauen, sondern das Ganze nur in trockene Tücher bringen wollte, und das ist der falsche Zugang, psychologisch gesehen. Und das ist mir passiert, und in einer bestimmten Phase habe ich sogar gehofft, sie könnten vielleicht den zweiten Durchgang absagen, dass wir gleich die Medaille so überreichen. Im Nachgang betrachtet merkt man, dass ich da aus der Spur geraten bin. Und ich konnte das aber nicht gleich am nächsten Tag sehen, sondern es hat Monate gedauert, bis ich das erkennen habe können, wo ich da meinen Beitrag zu dieser Silbermedaille geliefert habe. Und eigentlich habe ich noch Glück gehabt, dass ich die Silberne gewonnen habe, weil der zweite Durchgang war dann wirklich kein vitaler Sprung, sondern den habe ich einfach so absolviert in der Hoffnung, dass es endlich vorbei ist und hoffentlich gut für mich ausgeht. Und das ist keine Einstellung, und das ist natürlich eine schlechte Disposition, wenn man eine starke Leistung bringen will. Der Schnabel hat es viel besser gemacht, der war hoch fokussiert und war auch gut, hat auch fleißiger als ich Mentaltraining gemacht und hat sich da gut im Griff gehabt, hat da einen günstigen Moment abgewartet. Das konnte man damals nur, damals gab es keine Ampel zum Wegfahren, und er ist minutenlang oben gestanden und hat einerseits wahrscheinlich ein bisschen auf den Wind geschaut und andererseits auch gespürt, dass es in ihm richtig passt für den Sprung. Und ich hab mich sobald da der Trainer der die Fahne weggezogen hat am Schanzentisch, bin ich gleich reingestürzt, weil ich es hinter mich bringen wollte.
Ich verstehe, ja.
So viel zum sportpsychologischen Background.
Ja. Es hat ja dann 4 Jahre später, Gott sei Dank, mit einer Goldmedaille in Lake Placid sozusagen ja dann eine, sag ich jetzt mal, eine.
Aber vielleicht noch zu Innsbruck, ne? Weil sie mich gefragt haben, ob es dann einfach ein erfreulicher Doppelsieg war und so weiter. Und das war es sicher für die meisten und für gesamte Österreich, außer für deklarierte Fans von mir und außer für mich selber. Weil man natürlich lieber Erster ist als Zweiter. Und vor allem, wenn ich von hinten kommen wäre und vom dritten Platz auf den zweiten vorgesprungen, hätte mir das gefreut, gell? Aber wenn man den ersten Platz mit, ich glaube, ich habe 9 Punkte irgendwas Vorsprung kommt, das ist sehr viel im Skispringen. Damals war es noch mehr als heute. Und dann war das halt doch eine Enttäuschung, das Gefühl, ich habe jetzt den großen Titel verspielt, und man weiß nicht, was in 4 Jahren ist. Ne? Und es war dann auch so bei der Siegerehrung, dass man mir natürlich ans Herz gelegt hat, ja, gute Miene zu machen. Und ich habe im Nachgang dann irgendwann gehofft, dass ich ihm doch gratuliert habe dort oben, und war mir eigentlich nicht sicher, gell? Aus meiner damaligen Stimmung aus. Aber siehe da, es gibt einen Beweis auf einem Fernsehbild, dass ich dem Karl doch gratuliert habe, wie es sich gehört.
Die Spiele sind ja dann relativ schnell auch vorbei gewesen. Eigentlich nach den letzten Siegerehrungen. Es ist ja dann alles relativ, so wie ich das nachvollziehen kann, relativ schnell dann zusammengepackt worden und eigentlich wieder alles abgereist. Sind Sie dann noch eine Zeit in Innsbruck geblieben, oder war schon wieder die Saison nachher nur im Laufen?
Nein, ich glaube. Nein, es war schon noch Saison im Laufen. Ja. Es sind dann Skandinavien. Nein, ich bin dann gleich mal nach Oberstdorf. Da war die bekannte Skiflugwoche in Oberstdorf, wo ich dann eben mir ein bisschen schadlos habe halten können und da zweimal Weltrekord geflogen bin. Und als erster in unserer Sportart diese 5x20 von den Sprungrichtern erhalten habe. Das war dann eigentlich
fast nahtlos, ja.
Ja, das erste war sogar, weil ich noch Junioren-Europameisterschaft in Tschechien, in Liberec, Tschechoslowakei seinerzeit noch. Und die habe ich gewonnen. Und dann war diese Skiflug-Geschichte in Oberstdorf. Weltcup gab es noch keinen, auch das kann man sehen, jetzt, wenn man historisch dazu blickt. Für den Weltcup hat es dann immerhin noch 5 Jahre gedauert in der Saison, oder 4 Jahre, 79, 80 sind die ersten Weltcups im Skispringen zur Austragung gekommen.
Das heißt, man hatte eigentlich dazwischen gar nicht groß Zeit gehabt, auch irgendwie die Spiele noch mal zu verdauen, irgendwie zu sagen,
also es gab keine Krisenintervention für traurige Silbermedaillisten, und man hat ein bisschen selber damit umgehen müssen. Breimel hat ganz cool neu gesagt, du, ist eh gut, dass du das nicht gewonnen hast, du bist eh viel zu jung dafür, das ist gut, dass du noch Ziele hast, nicht ganz Unrecht gehabt damit. Und ich habe dann selber schauen müssen, dass ich damit zur Rande komme. Es standen dann noch die größeren Springen in Skandinavien an, am Holmenkollen in Lahti, an der ganze Tournee da oben. Ja.
Wir haben es ganz relativ früh am Anfang ja schon erwähnt und jetzt würde ich da eh ganz gerne noch drauf eingehen, auf diese Sicherheitsmaßnahmen.
Ah ja, was noch ganz lustig ist, was man nicht unterschätzen darf, ist an Olympischen Spielen im eigenen Land und da merke ich halt schon einen großen Unterschied zu den Spielen, die ich dann später in Lake Placid erlebt habe in Amerika. Das ist ja fast die ersten Fernsehspiele waren. Da waren natürlich nicht annähernd so viele Zuschauer wie im Skispringen, waren zwar eh einige tausend als wir in Innsbruck. Und aber es gibt so viele Nachläufer von so Spielen zu Hause. Ich triff so viele Menschen immer wieder, wurscht wo, auf einem Fußballplatz oder bei einer Veranstaltung, die sagen, hey, wir waren gemeinsam. Ich war Zuschauer, der andere war beim Tretkommando vom Militär oder war Sprungrichter und alle waren sie bei diesem Ereignis dabei und zwar live und das ist so schön, das begleitet mich ein Leben lang, während in Amerika, außer den Sportlern treffe ich nie einen. Gut, jetzt hat mir mal der Koch von drüben geschrieben, dass er irgendeinen Sonderstempel von mir unterschrieben haben wollte, aber sonst gibt's da nichts, aber Innsbruck, das ist ein lebenslanges, gemeinsames, großartiges Erlebnis, das ich mit vielen, vielen Österreichern und 60.000 waren ja live oben teile. Und das ist eigentlich das Besondere. Zum Beispiel auch, dass ich die Dame habe ich schon zweimal getroffen, das war nämlich dasjenige Mädchen, das mir bei der Siegerehrung die Medaillen überreicht hat.
Wirklich?
Und die trifft man. Und die in Amerika das gegeben hat, die trifft man nie. Ne?
Wer haben Sie kürzlich erst wieder getroffen?
Nein, es dürfte schon wieder 6-7 Jahre her sein oder so, aber sie hat dann gesagt, du kennst mich eh noch. Sag ich, nein, ich weiß es nicht mehr. Ich habe dich schon mal getroffen. Ich war nur damals halt erst 15 oder so. Ja. Witzig. Ja, das wird, wenn man älter wird, werden diese Dinge dann scheinbar, weil man merkt, man hat gemeinsame Erlebnishorizonte.
Es ist auch, ich habe für die letzte Staffel von den Podcasts mit vielen Zeitzeuginnen, älteren Zeitzeuginnen gesprochen. Und da ist auch eben 76, für die Spiele hat man sich oft den ersten Fernseher gekauft. Das ist dann damit, wenn man es nicht vor Ort zuschauen kann, dass man es zumindest übers Fernsehen wirklich. Es waren eigentlich in Innsbruck sehr, oder in Tirol, also nicht nur in Innsbruck, sondern auch in ganz Tirol und Österreich, sehr medial.
Farbfernsehen, das war ein Unterschied. Das musste man dazu sagen, das war kein unwesentlicher Unterschied, ja. Wir haben, glaube ich, immer Gasthaus daheim gehabt, wir haben ein bisschen früher gekriegt, anlässlich einer Fußballweltmeisterschaft hat der Vater dort einen Farbfernseher mit sehr fragwürdigen Farbwiedergaben gehabt. Ja.
Gibt es noch was von den Springen, von Bewerben, was vielleicht noch interessant wäre oder was ich jetzt vielleicht auch nicht nachgefragt habe oder was Ihnen noch ad hoc schnell
einfällt? Weil eben viele beteiligt waren, unter anderem gab es auch Vorspringer, logischerweise, die gibt es natürlich überall, aber da waren das so berühmte Menschen, die erst später berühmt worden sind, wie der Armin Kogler oder wie der Hubert Neuper, die später Weltcupsieger, Tourneesieger, Weltmeister geworden sind. Und das waren junge Buben mit 15, 16 Kollegen von mir. Und der Armin Kogler ist gestürzt nach dem ersten Durchgang. Und schwere, was hat er denn gehabt? Ein Knöchelbruch oder irgendwas, also schwere Verletzung. Schulter hat er sich gebrochen, genau. Ja. Also am Vorbau oben eingeschlagen und wurde operiert und ist ins Koma verabschiedet worden mit dem Gedanken, dass sein Kollege und Teamkollege Innauer jetzt die olympischen Goldmedaille gewinnen wird, weil er 9 Punkte Vorsprung auf und hat dann, wo er aufgewacht ist, haben sie ihm gesagt, nein, der Toni hat nicht gewonnen. Dann hat er das für einen Schmäh gehalten. Er hat berechtigterweise das Gefühl gehabt, das kann man ja gar nicht mehr verlieren. Und so wie ich den Toni kenne. Aber ich hab ihn leider sagen müssen, es stimmt, ja.
Das ist das
auch. Der Hubert Neuper ist dann, der war dann auch drinnen, wo ich den zweiten Sprung gemacht hatte oder wo ich die Silbermedaille gekriegt habe und war im Umkleideraum da oben, wo jetzt diese Springerstüberl ist und ich bin da rein und habe gleich vor lauter Wut die Taschen reingeschmissen und er hat gemeint, ich habe einen Freudesausdruck, ist das und hat dann erst gemerkt, dass ich mich ärgere, hat es nicht ganz verstanden, dass ich mir die Silbermedaille so. Ist eine seiner Lieblingsgeschichten, die er erzählt da, ja.
Das denke ich mir, da gibt es wahrscheinlich immer wieder so, wenn man sie trifft, Anekdoten, was dann Jahre, Jahrzehnte später eben nochmal auffällt.
Wenn der Robert das erzählt, klingt es noch viel besser. Wie er denkt, jetzt kommt da einer und dann vor lauter Jubel schmeißt er sogar gleich die Taschen rein, dann merkt er erst, dass ich geflucht habe.
Dann würde ich gerne eben nur auf die Sicherheitsmaßnahmen zu sprechen kommen, weil das, dann glaube ich, sind wir eh schon ziemlich durch.
Ja, da haben wir zur Zeit.
Weil Sie es angesprochen haben, das war nämlich auch für mich die Frage dann für im Sport, auch Sportlerinnen und Sportler. München war ja erst kurze Zeit davor mit den, den Attentaten.
74.
Ist natürlich ein dunkles Kapitel in der olympischen Geschichte. In Innsbruck war man sicherlich sehr, sehr dahinter, dass, dass es zu keine ähnlichen natürlich Ereignissen kommt. Und Sie haben schon erwähnt, die also nicht bespitzelt, sondern es war die Bewachung oder Beschattung durch die Polizei oder durch die...
Ja, es waren also undercover Beamte, die oben waren, die mir das nicht wahrgenommen, ehrlich gesagt. Und aufkommen ist das auch durch eine lustige Geschichte, weil mein Zimmerkollege, der nicht zum Einsatz gekommen ist, der Alois Liebburger, der leider nicht mehr lebt, der lebenslustiger Mensch immer war, der hat gemerkt, er hat keine Nominierung und ist halt am Abend immer ausgegangen. Ich bin brav schlafen gegangen und er hat in Seefeld ein bisschen das olympische Flair erkundet und ist dann auch ins Casino gegangen. Und an einem Abend hat er, glaube ich, 5.000 Euro, Schilling gewonnen und hat mir das dann, hat mich dann um 2 in der Nacht aufgeweckt und hat gesagt, aber weißt du, was mir passiert ist? Du, ich komme um die Ecke nochmal und will da hinten rein, auf einmal steht einer vor mir und zieht die Pistolen aus. Nicht? Und dann habe ich ihm zuerst erklären müssen, wer ich bin und was. Und dann hat er mir erst reinlassen. Wie weißt du, dass wir von der Geheimpolizei bewacht werden? Dann haben wir das am nächsten Tag natürlich dann im Baldur und denen gesagt. Und Willi Tongler gesagt, na, ist ja okay, klar, das haben wir schon gewusst, dass wir da bewacht werden. Es gab offenbar auch eine irgendeine Entführungsandrohung, ob die ernst gemeint war oder nicht. Da kolportierterweise waren da der Ingemar Stenmark und meine Wenigkeit, hat man genannt, dass man die unter Umständen entführen könnte.
Hat man das, ist an das im Hinterkopf dann während?
Nein, wir haben es erst hinterher gesagt,
okay.
Dass da irgendwas war, ja.
Aber ist man dann als Sportler auch wirklich stark, hat man das Kontrollen stark gemerkt, wenn es zum Reisen oder bei Hotels oder bei...
Nein, überhaupt nicht.
Gar nicht,
ne? Überhaupt nicht. Ich meine, da bin ich später ganz andere Dimensionen, mit ganz anderen Dimensionen konfrontiert worden. In Amerika nach 9-11, das waren natürlich Maßnahmen. Oder jetzt in China, das ist ja unvorstellbar im Ausmaß. Also damals hätten wir uns das... Wir sind da rein und raus spaziert überall und es hat rein ums Hotel wahrscheinlich hat's etwas gegeben. Vielleicht ist einer mitgefahren, ohne dass wir es, also nicht in unserem Bus, aber hinterher, das haben wir gar nicht wahrgenommen. Ja.
Gibt es noch Erinnerungen an die Verpflegung? Ganz blöde Frage.
Ja, die war im Hotel oben, die Verpflegung. Das Einzige, was mir an Verpflegung einfällt, ist der Kuchen, den der Konditor dort gebacken hat, der in Form einer Sprungschanze mit Schoko überzogen, nachdem wir eben diese 2 Medaillen gewonnen gehabt haben, den Kuchen hat es gegeben. Und ich weiß aber nicht mehr, wie er geschmeckt hat oder was es wirklich war.
Und hat man abseits von...
Verpflegung ist natürlich immer breit, ja. War damals schon in der Hinsicht sehr, sehr innovativ und sehr weit vorn. Wir haben auch Vollwertkost, der hat also immer er und Dungel, die sind ja beide berühmt geworden dann damit, haben wir da den Speiseplan immer schon vorher mit den Köchen und Köchinnen oben abgestimmt und was wir Salatadler da zum Essen kriegen sollen und Körntelfresser.
Ja. Hat man während der Spiele, abseits jetzt von Training natürlich und Vorbereitung, hat man da an irgendwelchen Veranstaltungen dort teilgenommen? Da wäre natürlich das Stichwort Olympiaball, weil ich glaube, den hat es einmal in Seefeld ergeben und einmal dann in Innsbruck.
Also ich habe sicher an nichts teilgenommen und gerade in Seefeld oben, glaube ich, sind wir mal rausgegangen, habe ich mal kurz eine nordische Kombination oder dann Langlauf mal was angeschaut, aber nie lang, damit man, Skispringer brauchen viel Pausen, damit sie dann richtig explosiv wegspringen können, ja.
Und Prominente, die Sie besuchen wollten oder gratulieren wollten, weil die Sie dann aufgedrängt haben, um den Zweitplatzierten und den oder dann einmal.
Ja, so. das ist aber war dann schon so, dass natürlich die olympischen Würdenträger gekommen sind zum Gratulieren und dass auch der eine oder andere Politiker auftaucht sind. Deutlicher kann ich mich dann an Amerika erinnern, wo Sinowatz ganz erstaunt war, dass ich als Stammschüler doch ganz ein brauchbares Englisch gesprochen habe und die Amerikaner da Mordsfreude gehabt haben mit mir und das gar nicht fassen können, dass da einer aus Österreich
vorbeikommt und so glänzt.
Ja, ein verständliches Englisch kann, ja.
Ich glaube, vielen, die was zumindest zugeschaut haben, ist natürlich Eishockey irgendwie ganz groß in Erinnerung gewesen. In Innsbruck ist das für Sie so am Rande passiert, aber oder hat man das gar nicht so mitgekriegt?
Weil die auch wieder da habe ich in Innsbruck, ich glaube, dass wir einmal ein Drittel angeschaut haben. Aber das Interessante war, dass in Amerika eben auch wieder dort bei einem dieser ganz legendären Matches von der amerikanischen Mannschaft gegen Russland dabei gewesen bin. Zufällig haben wir da Karten gekriegt und als Athleten hast du eher eine Chance gehabt. Und an das kann ich mich gut erinnern. Mhm. Ist auch weniger lang her als wie Innsbruck.
Das kommt erschwerend hinzu. Rückblickend jetzt fast 50 Jahre zurück, sind die Spiele für Sie positiv in Erinnerung, im Allgemeinen negativ oder ambivalent sozusagen? Mhm. Was sind so jetzt, wenn man jetzt, wie gesagt, oft ist es ja Zeit, ein Faktor, der was dann wieder anders an die Spiele zurückdenken lässt, als wie natürlich jetzt, wir haben es jetzt schön gehört, natürlich war der Frust da, dass es vom ersten dann auf den zweiten gegangen ist, aber wie denkt man dann wieder 50 Jahre später dran zurück?
Also ich hätte die Frage im März 76 völlig anders beantwortet als jetzt, da hätte ich geschimpft wie ein Rohrspatz, was alles schuld war, dass ich da nicht gewonnen habe und der Karl besseren Wind gehabt hat und so weiter. Und heute sage ich, es ist ein wunderbares Erlebnis gewesen. Es war genau passend für das Alter und ich war glücklich, dass ich eine Silbermedaille, aus heutiger Sicht bin ich glücklich, dass ich die Silbermedaille dort gewonnen habe. Und es ist auch so ein bisschen das Gefühl wie bei einer Narbe, die einmal sehr wehtun hat und die aber gut verheilt ist und die wirklich gut verarbeiten habe können, natürlich auch mit dem Olympiasieg 4 Jahre später in Amerika. Und dann ist es einfach ein tolles Ereignis. Und ich habe auch dieses Glück gehabt in meinem Leben, als zum Beispiel als Vortragender so oft auch über diese Dinge reden zu dürfen, weil es eine interessante Konstellation war und die Menschen das einfach auch gerne hören und weil es Gleichnis für vieles sein kann. Also für mich war das ein Schwerpunkt meines Lebens, ohne den das völlig anders ausschauen würde. Ja. Es hat mir zum Beispiel dazu gebraucht, dass ich später auch in meinem Lehramtsstudium Psychologie dazu genommen habe, weil mich diese psychologischen Dinge einfach, weil ich gemerkt habe, was da alles im Kopf auch eines Sportlers sich abspielen kann und was ich dann versucht habe, besser zu machen. Und das hat also meine berufliche Laufbahn und als Trainer, das hat mir Empathie beschert dafür, was so große Ereignisse mit Menschen machen können, wie dieser Druck sich auf die Psyche auswirken kann, wie man dem vielleicht dagegen steuern kann. All das hat Innsbruck, diese seinerzeit sehr bittere Erfahrung, die aber gut aufarbeiten hat können, für mich als Sukkus und als Essenz dann irgendwann gebracht. Ja.
Jetzt, weil Sie gerade das ansprechen, denken Sie, es ist aus heutiger Sicht oder für Sportler heute schwieriger bei Spielen, also der psychologische Aspekt ist für Sportler heutzutage schwieriger, weil Social Medias, Zeitung ist natürlich sehr präsent. Ist das sind ja alles, ich nenne es jetzt einmal Störfaktoren, unter Anführungszeichen. Denken Sie, dass Sie, wenn Sie jetzt junger Sportler wären, wieder, das ist jetzt natürlich eine sehr hypothetische Frage, ist mir klar, aber ob Sie mit dem Blick jetzt von damals, von dem Wissen von damals, wenn Sie jetzt heute nochmal springen würden, mit den Umständen, die wir haben, wäre das wesentlich schwieriger zu handeln, zu bewältigen mit diesem ganzen Trubel, der da ja mittlerweile bei diesen sportlichen Ereignissen ja zwangsmäßig ja fast mit dranhängt?
Ich glaube, dass es leichter ist halt. Es gibt zwar mehr Trubel, der ist aber viel besser kanalisiert und abgefangen und aufteilt und strukturiert und wird bewältigt von Hänselmännchen rundherum, sodass zum Sportler, wenn der halbwegs bei Sinnen ist, eigentlich eh nicht so viel durchdringt. Und deshalb glaube ich, dass diese Generation eigentlich viel wilder, viel abenteuerlicher und viel selber gestrickter an die ganzen Sachen herangehen hat müssen. Und das ist viel mehr noch vom Sportler, von seiner Pufferfähigkeit, von seiner Resilienz eigentlich abhängt, dass wir heute sind. Gibt es wirklich engmaschige Systeme rund um Sportlerinnen und Sportler, die es wenn einer coachbar ist, schon sehr viel erleichtern. Aber man muss halt davon ausgehen, diese Systeme haben andere auch und deshalb hat man da keinen großen Vorteil. Aber man tritt halt gegen Gleiche an, hat aber Arbeitsbedingungen, die ja klarer sind, als wir das damals waren.
Ich sage vielen, vielen Dank für die Anteilnahme an den Erinnerungen.
Sehr, sehr gerne.
Für die Zeit.
Ja, ja.
Und ich wünsche weiterhin alles Gute.
Danke sehr, auch alles Gute.
Das war unsere Folge mit Toni Inauer. Hören Sie auch nächste Woche wieder rein, wenn wir Gudrun Obitzhofer als Gast begrüßen dürfen.